Die Nachrichten aus dem beschädigten Leben beginnen in dieser Woche mal wieder mit einer Studie, die vor ein paar Tagen veröffentlicht wurde. Und da hieß es, Zitat, Hartz-IV-Empfängerinnen leiden besonders häufig unter psychischen Erkrankungen. Bei mehr als einem Drittel von diesen Hartz-IV-Empfängerinnen wurde nämlich festgestellt, dass sie eine psychische Beeinträchtigung haben. Und genau das ist das Ergebnis einer Studie der Universität Halle. Die Forscher berufen sich da vor allem auf Krankenversicherungsdaten und so heißt es dann, dass, Zitat, viele Arbeitslose unter affektiven und neurotischen Störungen litten, unter Depressionen und seelisch bedingten körperlichen Leiden. Da sie, auch das ist noch ein Zitat, wegen ihrer Erkrankung nur geringe Jobchancen hätten, bräuchten sie eine intensivere Förderung. So das Ergebnis der Studie der Universität Halle. Das ist halbwegs irre. Ne, das stellt eine Studie, oh Wunder, fest, dass mindestens ein Drittel der Hartz-IV-Empfängerin psychisch krank ist. Und die Dunkelziffer ist natürlich weit höher, wenn man das nur anhand von Krankenkassenzahlen macht. Und alles, was dann den Forschern einfällt, ist, dass sie wegen ihren Erkrankungen nur geringe Jobchancen hätten und deswegen eine intensive Förderung bräuchten. Zitat, die Unternehmen sollten auch psychisch eingeschränkten Menschen eine Chance geben, denn viele von ihnen seien hochproduktiv und hochintelligent. Das Ergebnis einer Studie der Universität Halle. Anlass hier Inge Hannemann zu Wort kommen zu lassen, eine Arbeitsvermittlerin im Jobcenter in Hamburg, die es vor allem mit Erwerbslosen unter 25 Jahren zu tun hat, die gar nicht mal so unbekannt ist, vor allem aufgrund ihrer massiven Kritik an Hartz IV. Eine Folge ihrer Kritik, die sie vor allem im Blog geäußert hat, ist, dass sie von ihrem Posten freigestellt wurde, so wie das immer so heißt. Und genau dagegen klagt sie gerade von dem Arbeitsgericht.
Der Druck, der ist da auf die Erwerbslosen. Ja, die BA spricht immer von Kunden. Finde ich gut. Ich meine, es kommt niemand freiwillig, deswegen spreche ich nicht von Kunden. Und sie werden wirklich häufig psychisch krank. Wir haben einen hohen Anteil an psychisch Erkrankten. Also ich schätze ihn allein den ganzen Fällen. Ich hatte über 600 in den ganzen Jahren bei 30-40%. Und vielmehr haben wir aber noch die psychosomatischen Erkrankungen, ne? Wie ständig Kopfschmerzen, Magen, Darm, Rückenschmerzen.
Inge Hannemann, Arbeitsvermittlerin in Hamburg im Jobcenter, eine Mitarbeiterin, die ihre Arbeitserfahrung in einem Blog öffentlich gemacht hat und relativ schnell dann auch beurlaubt wurde. Bundesweit durchaus bekannt geworden mit dem Blog Altona bloggt, wo sie eben ziemlich unverblümt das Hartz-IV-System kritisiert. Von Seiten der Empfängerin von ALG II mangelt es ja nicht an Erfahrungsberichten, über die ganz alltäglichen Schikanen der Behörde. Hannemann ist dagegen die erste und auch die einzige, die unter eigenen Namen die Zustände aus der Sicht derer schildert, von denen dann Entscheidungen abhängen. Also zum Beispiel die Entscheidung, ob jemand in eine sinnfreie Maßnahme gesteckt wird oder wegen Mietrückständen die Wohnung verliert.
Wir arbeiten Listen ab. Und in den Listen stehen dann die sogenannten, in Anführungszeichen, Kunden mit einer Kundennummer und abgekürzter Vorname. Und da steht dann drin, die Quote der Eingliederungsvereinbarung ist nicht erfüllt. Ja, also müssen wir seitenweise Listen durchwühlen, ja, um unsere Fälle zu finden. Und dann wieder ins System rein und gucken, ja oder nein. Wir müssen gucken, dass wir mal zeitig sanktionieren, die Anhörung rausschicken und dann die Sanktionen durchführen. Die Bundesagentur für Arbeit sagt ganz klar in den Weisungen, die wir intern haben, es sind erzieherische Maßnahmen. Wo ich sage, ich erziehe keinen Menschen in einem Jobcenter. Und das andere ist natürlich klar, Kosten sparen. Also mit der Sanktion entlassen wir die Kommunen, wenn wir die Miete nicht bezahlen. Und mit der Regelleistung entlassen wir den Bund. Also es wurde immer darauf geachtet, dass wir zeitig sanktionieren, dass uns das nicht untergeht, dass wir eine Wiedervorlage dafür machen. Es wurde nie gesagt, um Kosten zu sparen. Ja? Also so viel Mut hatten die nicht. Ja? Aber jeder weiß im Endeffekt, es geht darum.
Was das Engagement von Inge Hannemann, den wir gerade gehört haben, so bedeutend macht, sind vor allem die ziemlich einzigartigen Innenansichten aus dem Herzen der Bestie, wenn man so bezeichnen möchte, und auch der Versuch, die eigenen Kollegen zumindest ein bisschen aufzurütteln. Psychologisch sind die Schilderungen ziemlich aufschlussreich, die sie da auf ihrem Blog gestellt hat. Denn es wird deutlich, wie sich der Druck der Lohnabhängigen auch auf diejenigen auswirkt, deren Arbeit darin besteht, andere Menschen unter allen Umständen in Ausbeutungsverhältnisse zu zwingen.
Ich bekomme sehr viel Unterstützung per E-Mail, sogar Postkarten, Briefe. Und da sprechen sie mir Mut zu und sie erkennen, dass ich im Grunde genommen für sie ja auch spreche. Ja, weil den Druck haben wir immer auf beiden Schreibtischseiten. Und ich auch für sie sozusagen den Kopf hinhalte, weil sie genau wissen, wenn sie an die Öffentlichkeit gehen, wird es ihnen so ergehen wie mir, entweder nicht entfristet oder gekündigt. In Hamburg ist es sehr speziell. Da erfahre ich ein bisschen Unterstützung, aber in Hamburg werde ich durch meine Jobcenter-Zentrale sozusagen kriminalisiert. Also es wird verbreitet, ich bringe Gewalt in die Jobcenter, ich stichel die Erwerbslosen auf, dass sie aggressiv werden, ich verweigere mich der Arbeit, ja. Und wenn ich im Jobcenter auftauche als Beistand, dann ist sofort der Sicherheitsdienst um mich herum, also die sind auch informiert worden und das ist für mich Kriminalisierung, ja.
Ein paar Jahre lang waren sie als bettelnde und umherziehende Pilger weithin akzeptiert. Erst Ende des 15. Jahrhunderts wurden sie erstmals für vogelfrei erklärt. Vogelfrei meint, dass insbesondere die Polizei und das Militär ohne Strafverfolgung Sinti und Roma, also ohne Gesetzesgrundlage, verfolgen und töten konnten. Es war die Zeit, als die alte mittelalterliche Ordnung in die Krise gerät und sich eine kapitalistische Wirtschaftsgesinnung breitmacht. Das Zigeunerstereotyp erhält seine spezifische Färbung dadurch, dass seine Entwicklung mit der Durchsetzung territorialstaatlicher Verhältnisse und kapitalistischer Wirtschaftsgesinnung in Mitteleuropa zusammenfällt. Die vagierenden Teile der Bevölkerung gelten als politisch unkontrollierbar und ökonomisch unproduktiv. Sie werden deshalb mit hoheitlicher Unterdrückung und Verfolgung überzogen.
Ja, eine kleine historische Spurensuche hier schon von Roswitha Scholz über ein ziemlich weit verbreitetes Phänomen, den Antiziganismus. In nahezu allen Staaten Europas werden Menschen als Zigeuner diskriminiert, verfolgt. Und wir wollen uns hier bei den Nachrichten aus dem beschädigten Leben mal diesen antiziganistischen Tendenzen annehmen.
Seit 1989 hat sich die Situation der Roma gerade in den Ostblockstaaten rapide verschlechtert. Vertreibung und Pogrome sind an der Tagesordnung, was zu entsprechenden Migrationsbewegungen führt. Darüber wird in den Medien jedoch weniger berichtet als über angeblich ungerechtfertigte Asylanträge, Ladendiebstähle und bettelnde Kinder. Insgesamt kann bei staatlichen Stellen, den Medien und so weiter ein Erstarken antiziganistischer Stereotypen festgestellt werden. Sie seien kriminell, würden betteln und Kinder kriegen wie die Karnickel. Sie seien dreckig, abergläubisch, primitiv und ähnlichem.
Ja, Roswitha Scholz über antiziganistische Zustände. Roswitha Scholz hier bei den Nachrichten aus dem beschädigten Leben zitiert hier nun Differenzen und Parallelen zwischen Antiziganismus und Antisemitismus.
Zigeuner stehen für Ungebundenheit und Arbeitsverweigerung. Zitat: Der Antiziganismus bildet eine Komplementierung der antisemitischen Projektion. Während die Juden als die Exponenten und Urheber der gesellschaftlichen Modernisierung, vor allem jedoch als unverschämte Nutznießer entsprechender Emanzipationspotenziale galten, fungierten die sogenannten Zigeuner als die Repräsentanten der untergegangenen Welt der Vormoderne, als das eigene Alte der europäischen Kultur. Der Hass auf die Nichtarbeit besteht also sowohl aus dem Hass gegenüber einer möglichen Aufhebung der Arbeit auf der Basis gesellschaftlichen Fortschritts, dem Lohn der Arbeit, und aus dem Hass auf die Erinnerung an ein Leben ohne die Friktionen der Arbeitsgesellschaft. Während die Zigeuner jedoch als minderwertig betrachtet werden, sind die Juden in der antisemitischen Vorstellung vornehmlich mit Macht und Herrschaft im Kapitalismus gekoppelt. Gemeinsam ist jedoch jener Mechanismus, welcher durch die Abgrenzung und die physische Verfolgung der Nicht-Identischen eine vermeintlich psychische Entlastung ermöglicht und andererseits verdrängte Wünsche nach außen projizieren lässt. Dieser Mechanismus lässt sich als negativ gewendete Wunschvorstellung bezeichnen, negativ im Sinne eines sich auf die anderen manifestierenden Selbsthasses. Was man selbst nicht haben kann, soll auch kein anderer besitzen. Der Gedanke an Glück muss ausgetrieben werden.
Roswitha Scholz über antiziganistische Tendenzen. Im Übrigen ein Ausschnitt eines Vortrags, der dokumentiert ist, wie so oft, im Internet, im Audioarchiv. Einfach mal Audioarchiv in der Suchmaschine des Vertrauens eingeben und da dann Roswitha Scholz suchen mit einem Vortrag zum Antiziganismus.